Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbkicker-Podcasts, powered by Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. 2 Wochen noch bis zum Play-In, Freunde. Wir biegen so langsam wirklich in die Awards-Saison ein. Müssen wahrscheinlich dann innerhalb der nächsten 2 Wochen, wenn wir irgendwann unsere Awards-Sieger küren. Deshalb müssen wir aber vorerst mal noch das abhaken, was abzuhaken gilt, was abgehakt werden muss. Und das sind natürlich eure Fragen. Die meisten werden es mitbekommen haben, letzte Woche Mailbag, Teil 1. Wir sind mal wieder nicht durchgekommen, weil viele gute Fragen. Diese Woche deshalb Mailbag Teil 2 und dafür am besten geeignet ist immer noch, um eure Fragen zu beantworten, natürlich der niemals unsensible
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, bevor wir starten, kleiner Dank. Ich habe dir noch gar kein, ich habe noch gar kein Feedback gegeben. Nein, aber du hast mich ja am Wochenende auf dieses neue Rock Marciano Album aufmerksam gemacht und ich hörte gestern Abend rein, während unser Baby auf meinem Bauch einschlief und ich war sehr, sehr glücklich.
Hast du ihm direkt laut vorgesungen?
Ich habe, ja klar, ich hab ihm die Kopfhörer aufgesetzt und so laut aufgeregt, dass ich mithören konnte. Das war so
ein bisschen, ja.
Genau, nein, aber es gefällt mir sehr gut.
Es ist ein Traum, ist freut mich. Traum. Ja. Meinem Sohn habe ich es jetzt mittlerweile auch schon ein paar Mal vorgespielt, ja. weil es hier tatsächlich über die Boxen oft läuft. Aber also ich bin sowieso ein absoluter Stan, so was die letzten 10 Jahre angeht, ist das für mich schon derjenige, der irgendwie am meisten geile Sachen rausgehauen hat.
Und mehr als Bully James.
Das Album auch einfach nur wieder richtig gut. Ja, ja. Also, Bully James, weißt ja, mag ich auch extrem gerne. Aber
eben deswegen, ja.
Weil, ich glaube, von Rock Marcy ist das jetzt irgendwie das 12. Album. Und die sind halt einfach alle gut. Der lässt nicht nach. Er findet sich auch immer wieder so ein bisschen neu. Bei Bully James ist halt der Part nicht so richtig dabei.
Das stimmt, muss man sagen. Ja, so eine konstante Entspanntheit in seiner Stimme.
Die beiden und Freddie Gibbs, das ist die Top 3. Aber also, wenn es einer wäre, dann ist es für mich schon tatsächlich Marcy, den ich ja auch einmal live gesehen habe. Und das war halt ganz cool, weil das so, glaube ich, das einzige Rap-Konzert war, das ich bisher gesehen habe, wo einer keine Unterstützung hatte, sondern einfach die ganze Zeit nur durchgerappt hat, auch keine Pausen gemacht hat oder irgendwas, sondern einfach nur so, ich bin jetzt hier und ich ziehe das jetzt durch. Das fand ich irgendwie tief beeindruckend. Das ist auf jeden Fall bei mir hängen geblieben.
Ja, wie ist denn so die Atmosphäre auf dem Konzert? Weil ich bin jetzt nicht so tief drin bei Rock Marciano, also ich kenne immer wieder und so, aber habe jetzt nicht jedes Album durchgehört, aber wie ist dann, weil so die richtigen Konzert, oder es sind nicht so viele Konzertbanger dabei, oder? Also es ist ja eher so.
Ja, er klingt ein bisschen lauter, also hat auch etwas mehr, sag ich mal, Nachdruck in der Stimme als so auf so einem normalen Track, wo sich das ja doch eher so anhört, als hätte er eigentlich was Besseres zu tun, als jetzt gerade irgendwas zu erzählen. Das ist ja irgendwie schon sehr, sehr casual. Das ist beim Konzert auf jeden Fall ein bisschen anders. Aber ansonsten, ja, und ansonsten kommt es halt irgendwie schon durch. Der weiß auch, wie man so die Crowd quasi in seinem Bann hält, aber auch eigentlich auf so eine angenehm arrogante Art, würde ich sagen. Also okay. Das ist jetzt nicht so viel Interaktion. Hey Leute, seid ihr jetzt auch froh? Ja. Seid ihr gerne hier? Das finde ich aber bei Konzerten eigentlich auch immer total nervig, wenn Leute so drauf sind, also wenn man so die ganze Zeit so gehypt wird. Ja. Der verzichtet darauf, der macht einfach seine Mucke und macht die halt einfach sehr gut.
Ein bisschen wie eine Lesereise quasi.
Sozusagen.
Ja, okay. Ja, sehr schön. Sollte er sich irgendwann mal nach München verirren, was ja die wenigsten tun, ne? Für eine Großstadt ist es hier echt ziemlich, ziemlich brach, aber.
Ich war eigentlich da auch schon schockiert, dass der sich nach Hamburg verirrt hat. Da waren auch nicht super viele Leute, muss man sagen. Also es war schon eine sehr, sehr ausgewählte Crowd, aber naja, ich war froh drum.
Okay, ja, siehst du. Und dafür hat es sich schon gelohnt. Ganz kurz, bevor wir zum Basketball gehen, kennst du zufällig? Jetzt vielleicht nochmal Richie's Part 2 von Talib Kweli und Madlib. Da ist nämlich Rock Marciano auch dabei.
Ja, das kam doch erst letzten Freitag, glaube ich, raus. Ne?
Also das ist schon, also das gibt das Album, weil das ist von Liberation 2 quasi. Das Album. Das kam letztes Jahr irgendwann raus.
Ach so, das ist aber auf so einer Geheimplattform und nur NFT und man kann, es wurden fünf Alben davon verkauft und wenn man das nicht hat, dann hat man Pech gehabt, ne?
Also es gibt's auf Platte, ich hab's auch auf Platte tatsächlich, deswegen kannte ich den Track auch schon.
Du hast eine der fünf bekommen.
Eine der fünf, ja, ich war ganz früh dran. Nein, gibt's auch, glaube ich, immer noch ganz normal zu kaufen, aber gibt's halt nicht bei Spotify und so. Also gab's bis jetzt nicht bei Spotify. Verstehe. Auf jeden Fall, der Track ist eigentlich auch ziemlich geil, finde ich, sehr, sehr schön soulig und gerade. Aber pass auf, jetzt, ich bin nicht so tief im Plattending drin, das macht mir, aber jetzt kommt die D-Seite ist sehr geil von der Platte. Muss ich auch den Satz auch mal sagen.
Siehste, da bin ich jetzt ausgestiegen. Ja, während wir alle anderen schon vorher verloren haben, als wir das Wort Rock Marciano einfach nur gesagt haben.
Siehste, und jetzt sind wir endgültig, jetzt bin ich endgültig alleine. Ja, unter mir sozusagen. Genau, auf jeden Fall, aber den Track kann ich auch nur allen empfehlen. Richie's Part 2, Talib Kweli mit Madlib. Ja,
mittlerweile muss man ihn nicht mehr auf einer B-Seite finden oder D-Seite oder C oder G-Seite, sondern geht's auch auf Streaming-Plattformen. So der ist auf jeden Fall auch sehr gut. Das unterschreibe ich.
Ja, absolut. Genau, heute wie gesagt Basketball, eure Fragen und ein paar News, denn es sind Dinge passiert in der NBA. Einerseits werden die Wolves jetzt doch nicht verkauft, also ja, weil, warum auch? War ja auch eine spontane Geschichte, dass man sie eigentlich verkaufen möchte. Da kann man auch nochmal zwei Nächte drüber schlafen und sagen, gut, dann doch nicht. Nein, aber dazu gleich mehr, denn wir gehen erstmal in die vergangene Nacht. Da gab es nämlich das große Comeback. Joel Embiid ist zurück gegen OKC, gab direkt den Sieg. Und um das näher zu besprechen, machen wir ein kleines bisschen Werbung. Denn bei unserem Partner Tipico Sportwetten könnt ihr auf Spiele setzen. Ihr könnt auch euch überlegen, wer Champion wird. Und da sind die Sixers jetzt bei einer 30er-Quote angekommen mittlerweile. Hinterteams, also Lakers auch 30er-Quote, Heat 25er-Quote, Knicks nur eine 35er-Quote tatsächlich, nichts schlechter. Dann vorne natürlich die Celtics mit einer Dreierquote, da sind einige Teams vor ihnen. Vergangene Nacht jetzt, wie gesagt, Sieg erstmal gegen OKC. OKC muss man dazu sagen, ohne SGA, ohne Shai Gilgeous-Alexander. Bei den Sixers hat Tyrese Maxey gefehlt. Also von daher, ne, zweimal einen guten rausgenommen, bei einem den besten rausgenommen. War lang sah OKC ganz gut aus, dann hinten raus die Sixers mit Comeback. Embiid 24 Punkte, 6 Rebounds, 7 Assists, 6 von 14 aus dem Feld. Die obligatorischen 12 von 12 von der Linie. Was ich ganz interessant finde jetzt, also wir haben letzte Woche oder vorletzte Woche schon mal drüber gesprochen, wie wir die Sixers jetzt insgesamt einschätzen, sollte Embiid zurückkommen, wer quasi Richtung Play-In, Playoffs, wer da gefährlich werden könnte. Ich finde halt das Team jetzt grundsätzlich interessant. Also mein Kyle Lowry reißt jetzt keine großen Bäume aus. Kyle Lowry in den Playoffs zu haben, schadet aber glaube ich nicht. Und dazu haben sie Buddy Hield, der jetzt bei Nick Nurse auch so ein bisschen mangels defensiven Einsatzes so ein bisschen an Standing verloren hat, der dir aber sicherlich im Verbund mit Embiid wertvolles Shooting von draußen liefern kann. Also da erzähle ich jetzt nichts Neues. Aber das Team an sich ist jetzt interessanter, finde ich vorher. Sieht es für mich ein bisschen, nicht, dass sie jetzt auf einmal ein Überteam sind mit Embiid, aber sie sind ein bisschen interessanter, ein bisschen tiefer, ein bisschen vielseitiger. Wie schätzt du die Sixers denn jetzt ein? Natürlich immer mit dem Zusatz, Embiid kommt von einer schweren Knieverletzung zurück. Wie fit ist er wirklich? Wie gut fühlt sich das Knie schon an? Wie lange braucht er, um seinen Rhythmus zu finden? Aber wie viel Bock hättest du jetzt als Celtics, Bucks etc. gegen die Sixers zu spielen?
Also ich glaube, dass er ist schon jemand, den man wahrscheinlich nicht gerne sehen möchte. Und ich glaube, dass die Sixers auf jeden Fall versuchen müssen, also es ist jetzt auch was Offensichtliches, aber halt den Seventh Seed zu bekommen im Osten. Weil ich tatsächlich denke, also wenn die jetzt, während er sich noch quasi in Shape spielt, direkt gegen Boston spielen müssen, dann sehe ich da schon schwarz. Also zumal ja die Anthony Melton auch noch fehlt. Das ist auch jemand, der eigentlich ja ein wichtiger Rotationsspieler ist. Embiid kam jetzt gerade erst zurück. Ich fand, er sah vergangene Nacht ganz gut aus. Also es waren auf jeden Fall auch ein paar Szenen dabei, wo man dachte, okay, das ist jetzt ein bisschen rumpeliger, bisschen langsamer. Gleichzeitig ist es halt auch Joel Embiid. Und so der Jumper war trotzdem automatisch mehr oder weniger, also zumindest so der so vom Elbow sein Lieblingswurf. Der ist gefallen, auch er hatte so ein paar etwas unbeholfenere Drives, die dann offensiv-faul waren, aber er hat es ja trotzdem auch geschafft, gerade am Ende des Spiels irgendwie seine Freiwürfe zu bekommen. Also allein im vierten Viertel waren es, glaube ich, 8 Freiwürfe. Das ist ein relativ wertvolles Tool. Es ist auch nach wie vor so, dass der halt einfach schwer zu verteidigen ist. Und er hatte auch so ein paar defensive Sequenzen, wo ich den Eindruck hatte, der ist schon einigermaßen beweglich. Der wird auf jeden Fall ein bisschen brauchen, um in den richtigen Rhythmus zu kommen, aber er wirkte mir schon einigermaßen fit. Und das ist halt ein richtig gutes Zeichen. Und deswegen glaube ich aber halt, wenn sie die Chance haben, in der ersten Runde den Celtics zu entgehen und halt, also das wäre dann aktuell ja wahrscheinlich die Bucks, die an 2 reingehen, auch wenn die vergangene Nacht auch einfach gegen Washington verloren haben, muss man sich auch irgendwie erstmal verklickern, was da jetzt genau passiert ist. Das Spiel konnte ich noch nicht sehen.
Der Bock macht Bock-Dinge, ne?
Ja, ja. Also ich meine, Dame war nicht dabei, aber Giannis und Middleton halt schon. Dann kannst du eigentlich schon gegen Washington gewinnen, würde ich sagen. Ja. Hat irgendwie nicht geklappt. Aber ich glaube tatsächlich, dass kein Team im Osten so in Runde 1 komplett unmöglich wäre für Philly, um die zu schlagen. Also natürlich ist das eine krasse Aufgabe, dann in jeder Serie irgendwie nicht den Heimvorteil zu haben und sich irgendwie erst zu finden, aber Embiid ist halt einfach schon sehr, sehr gut und auch in der Art und Weise, wie er unter Nick Nurse eingesetzt wurde und eingesetzt wird, so mehr auch als Facilitator für andere, ist er, glaube ich, auch gefährlicher in den Playoffs, als er das in der Vergangenheit war. Und insofern würde ich schon sagen, wie gesagt, wenn sie es schaffen, mit dem Seven Seed reinzugehen, sich im Play-In halt durchzusetzen, dann hätte ich als keins der anderen Teams im Osten so richtig Bock, die zu sehen. Und dann, also, da ist natürlich viel Spekulatives dabei und die Chance ist auch durchaus hoch, dass sie vorher eliminiert werden. Aber wenn man dann sieht, okay, dann hat er, bis sie dann auf Boston treffen würden, hätte er auch ein bisschen Zeit, um sich halt in den Rhythmus zu spielen. Hätte natürlich auch Zeit, um sich wieder zu verletzen. Das ist ein anderes Thema, aber
Schmaler Grad.
Wer weiß. Ich würde Boston dann immer noch favorisieren, aber wir wissen auch da, dass die in den Playoffs so ein bisschen ihre Probleme von Zeit zu Zeit haben und dass sie auch letzte Saison eigentlich in den Playoffs gegen Philly hätten rausfliegen müssen, wenn man ganz ehrlich ist. Da hat Philly sich dann ziemlich dumm angestellt. Boston hat sich davor auch dumm angestellt. Boston ist seitdem ein besseres Team geworden, als sie das vergangene Saison waren. Philly mit Embiid gesund ist aber auch ein besseres Team, als es letzte Saison war. Und dann könnte das schon wieder einigermaßen interessant sein. Deswegen, also, sie sind jetzt keineswegs irgendwie der Favorit oder so, aber schon halt ein gefährliches Team, was einfach einen Run hinlegen kann, meiner Meinung nach. Und also auch so die Eastern Conference Odds, da haben sie halt im Moment die fünftbeste Quote, also mit 15, gleich auf mit Miami, hinter New York und Cleveland. Und da würde ich halt schon sagen, so eins von den, also gerade New York und Cleveland sind ja jetzt gerade auch beide nicht in Topform. Wenn, dann würde ich mich da tatsächlich eher für Philly entscheiden, weil ich einfach da denke, die Upside ist höher, weil Embiid quasi Upside personifiziert sozusagen.
Ja, und ich meine, was du sagst, also mit seiner Rolle als Facilitator, der hat jetzt vergangene Nacht 7 Assists aufgelegt und ich meine, auch wenn er selber noch nicht so im Rhythmus ist, diese Gravity hat er ja trotzdem. Also gerade, weil du hast ja auch angesprochen, sein Jumper vom Elbow, den trifft er immer noch. Also er hat jetzt vielleicht sein Arsenal ist jetzt vielleicht noch nicht ganz so tief, aber er hat immer noch so seine Go-To-Moves, die funktionieren, seine Go-To-Moves, auf die jede Defense irgendwie achten muss und die eben dann Räume schafft. Und wenn du dann eben noch Buddy Hield an der Seite hast zum Beispiel als Schützen, wenn du dann noch irgendwann einen smarten Lowry mit reinbringen kannst in die Verlosung, also dann kann ich mir schon vorstellen, dass, ja, Philly, also sehr gefährlich wird und dann vielleicht, weiß ich nicht, so auch die Nummer 2B oder so im Osten ist. Also ich würde Boston auch klar favorisieren. Oder was heißt klar? Ich würde Boston favorisieren einfach, weil sie einfach ein richtig gutes Team sind, ein richtig tiefes Team sind, ein vielseitiges Team sind. Aber dann, ja, Milwaukee, wie du sagst, man weiß auch nicht genau, was man bekommt. Man weiß auch nicht genau, also ob dann in Richtung Playoffs, also da ist ja auch noch Middleton, ist ja auch noch so ein bisschen so ein, kann sich auch noch eine Form spielen, kann sich auch wieder verletzen. Haben Sie, was genau haben wir schon gesehen, was wir in den Playoffs vielleicht, oder was haben wir noch nicht gesehen, was wir vielleicht in den Playoffs sehen und so, aber ich würde so dann würde ich Philly, wenn Embiid seiner Form nahe kommt, würde ich Philly auf jeden Fall ähnlich auf einer Stufe wie Milwaukee sehen. Und dann schauen wir mal.
Das Potenzial ist auf jeden Fall gegeben. Und also man muss auch sagen, so zu dem Zeitpunkt, als er sich verletzt hat, der Record und das Net-Rating war auch ein bisschen dadurch geschönt, dass sie halt in der Zeit sehr viele miese Gegner hatten. So der Spielplan ist schwerer geworden seitdem. Das kann man immer mit einbeziehen, aber trotzdem waren sie zu dem Zeitpunkt, als er sich verletzt hat, glaube ich, vom Net-Rating her einfach sogar noch besser als Boston. Und wenn man bedenkt, dass Boston so die eine der fünf besten Net-Rating-Saisons ever hinlegt gerade, dann war das schon nicht so schlecht und es sah schon echt ziemlich gut aus. Insofern, sie sind auf jeden Fall wieder interessanter geworden. Man weiß gleichzeitig auch, dass es möglich ist, dass sie sich nicht im Play-In durchsetzen werden und mir dann dieses ganze Thema nicht haben oder auch, dass Embiid nach ein paar Tagen sagt, so Leute, ganz so gut fühle ich mich doch nicht. Aber jetzt gerade sah dieses Debüt echt erstmal ganz gut aus. Also ich fand, das hat einem Hoffnung gemacht. Bei Nick Nurse besteht natürlich auch die Chance, dass er sagt, okay, Joel, das sah ganz gut aus, ab jetzt spielst du 45 Minuten pro Spiel, aber ich hoffe mal, dass er es nicht macht. Und dann ist Philly auf jeden Fall ein spannendes Team.
Würde ich unterschreiben. Die ganze Geschichte natürlich wie immer ohne Gewähr. Die Quoten von heute, 3. April 2024. Und bevor wir weitermachen, hört euch noch ganz kurz folgenden Hinweis an.
Freunde, und nicht vergessen, 18 plus, erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de.
Und damit nach Minnesota. Ich hab's eingangs kurz erwähnt. Die Wolves sollten eigentlich verkauft werden. Gemeinsam mit den Lynx 2021 haben Alex Rodriguez, Baseball-Legende, und Mark Lowry, Unternehmer, gemeinsam mit Investment Group, die Wolves quasi und die Lynx gekauft für 1,5 Milliarden. sollte in mehreren Schritten quasi, sollte diese Übergabe der Mehrheitsanteile sollte stattfinden. Jetzt wäre der letzte Schritt eigentlich fällig gewesen. Jetzt hat Glenn Taylor, in Minnesota sehr beliebter Besitzer der Wolves, verlauten lassen, dass die Wolves nicht mehr zum Verkauf stehen. Sie hätten, Laurie und Rodriguez hätten diverse Deadlines gerissen und jetzt vor allem die finale Deadline gerissen. Und deshalb, nee, behält er jetzt die beiden Franchises. Und die anderen sagen wiederum, die NBA, es gab noch nicht das Approval der NBA, deshalb gäbe es eine 90-Tage-Aufschubsfrist. Glenn Taylor sieht das anders und es gab dann irgendwie wohl bei The Athletic wurde geschrieben, dass es auch noch Irritationen gab, weil die beiden irgendwie eine fette Business-Lounge bauen wollten und es war dann, und Glenn Taylor hat gesagt, das hat sich viel mehr interessiert als das Basketballzeug. Und es ist so ein bisschen so eine öffentlich ausgetragene Schlammschlacht mittlerweile. Die Gegenseite, Rodriguez, Laurie, sagen, ja, Seller's Remorse quasi, weil 1,5 Milliarden klingt jetzt viel, klingt aber auch irgendwie nicht viel, weil heute schätzt man irgendwie den Wert auf 3 Milliarden, also aufs Doppelte, noch mehr Geld, das man da zur Lebzeit nicht ausgeben kann. Und deshalb sagen sie so, okay, er will es jetzt einfach, er hat jetzt irgendwie keinen Bock mehr zu verkaufen und ja, keine Ahnung. Es ist schon eine ziemlich, also auch so, wie gesagt, dass man sich jetzt auch halt auch öffentlich streitet, also dass halt beide einfach so bereitwillig Interviews geben und der Gegenseite oder den anderen irgendwie ans Bein pinkeln. Und ich meine, das ist ja, also Rodriguez und Laurie sind ja noch Minderheitseigner, also sie sind quasi ja noch, also sie, Teil der Wolves gehört ihnen ja noch, sie dürfen jetzt aber irgendwie nicht mehr in Lockerroom, weil das dürfen noch Mehrheitseigner. Und sie dürfen auch keinen Kontakt mehr zu Tim Connelly, dem Basketball-President, irgendwie aufnehmen. Und es ist halt irgendwie so, ja, wenn es läuft, dann schmeißt sie halt selber irgendwie einen Stock zwischen die Beine, ne? Also sportlich mal so.
Das ist schon eine ziemlich absurde Situation. Also ich gehe jetzt auch mal sehr stark davon aus, dass das ja letztendlich dann irgendwie vor Gericht wahrscheinlich landen wird und da dann irgendwie darüber entschieden wird, was da genau vorgefallen ist. Ich finde es ja, also gerade so mit diesen Fristen, was jetzt Gelder angeht, ich als jemand, der natürlich von solchen Sachen keine Ahnung hat, in Wirklichkeit, stelle mir da immer die Frage, lässt sich das nicht nachweisen, ob irgendwo Geld eingegangen ist oder nicht? Also gibt es nicht Kontoauszüge. Ne? Aber ja, also natürlich ist das auch eine Welt, wo Kontoauszüge vielleicht gar nicht mehr interessieren und sich die Leute stattdessen irgendwelche Keller voller Bitcoin zuschanzen. Nee, keine Ahnung. Also es wird letztendlich vor Gericht landen. Ich find's irgendwie, also so für das Team finde ich's schade, weil das natürlich einfach ablenkt von einer Saison, die ja sehr gut ist und auch vielversprechend ist und wo man irgendwie, also jetzt auch gerade seit dem Towns-Ausfall, dass die halt einfach weitermachen und sich irgendwie konstant gehalten haben. Das ist ja schon irgendwie etwas, was sehr einem viel Respekt abverlangt. Und eigentlich sollte das einfach nur im Fokus stehen. Und stattdessen labert man jetzt halt über so ein Zeugs. Und also ich will es deswegen jetzt auch nicht zu groß machen letztendlich. Irgendjemand wird die dann am Ende haben und irgendjemand anders wird genug Geld daran verdienen oder auch nicht. Aber so bei dieser ganzen Geschichte musste ich halt einfach immer nur daran denken, dass Kevin Garnett, der eigentlich also quasi diese Franchise erbaut hat sozusagen, dass dessen Nummer dort nicht unter der Hallendecke hängt, dass der auch angeblich mal eine Ownership-Stake an den Timberwolves kriegen sollte und das dann irgendwie nicht passiert ist und dass der sagt, Glenn Taylor ist eine Schlange. Ich weiß auch, dass Alex Rodriguez ich habe keine Ahnung von der MLB, aber ich weiß, dass er dort als der Cheater schlechthin galt, dass das jetzt wahrscheinlich auch nicht der größte Sympath aller Zeiten ist, deswegen ist es mir am Ende auch vollkommen egal, aber ich finde es einfach nur sehr witzig. Es ist jetzt nicht das, es ist ein Streit zwischen Leuten, denen man es am Ende vielleicht nicht gönnt. Am Ende soll es vielleicht einfach eine Gruppe um Kevin Garnett sein. Das wäre meine Lösung.
Stimmt.
Dann können sie auch endlich die Nummer unter die Hallendecke ziehen.
Ja, als erste Amtshandlung. Ja, stimmt. So eine dritte Partei muss da jetzt einfach rein, so quasi als Vermittler und die Geschichte übernehmen. Aber
ja.
Genau.
Es ist halt einfach sehr absurd. Aber es gab über die letzten Jahrzehnte auf jeden Fall mehrfach Situationen, wo es irgendwie um diese Ownership-Situationen ging. Und auch schon mehrfach war das irgendwie so, dass Glenn Taylor eigentlich verkaufen wollte und dann aber doch wieder nicht. Und also ich meine, ich weiß nicht, ob Seller's Remorse ist, aber es ist natürlich gleichzeitig schon die beste Saison, die sie da seit mindestens 20 Jahren hatten und eigentlich auch dann, es hat ja eine Chance, dann jetzt das erste Mal halt auch wirklich eine gute Ära zu werden, sozusagen. Also wenn, sie haben ja einen der besten jungen Stars der Liga, der natürlich auch super marketable ist, was wahrscheinlich auch nicht ganz unwichtig ist. Also vielleicht ist Seller's Remorse schon auch ein Thema. Aber man weiß es natürlich nicht. Vielleicht haben die anderen, hat diese Gruppe auch einfach nicht genug Geld für das, was sie da machen wollen. Das wäre irgendwie ein bisschen komisch, weil normalerweise wird sowas ja auch vorher geprüft, ob die Leute genug Geld haben. Aber wer weiß, irgendwie wird es laufen und wahrscheinlich wird es vor Gericht laufen.
Ja, eben, man kann überhaupt nichts einschätzen, weil es steht ja im Endeffekt für uns Aussage gegen Aussage, wie du sagst, also wir haben die Kontoauszüge nicht gesehen, wir wissen nicht genau, was wie, wo vorgefallen
ist. Bausparvertrag von Alex Rodriguez haben wir auch nicht gesehen. Genau.
Aber ja, es ist einfach absurd. Also es ist einfach irgendwie, ja, dass die Nachricht dann kommt, so, okay, wir verkaufen jetzt ja halt doch nicht, klingt natürlich schon so ein bisschen so, hä, was? Also ich meine, für mich war das Ding halt durch. Also die waren ja auch mega prominent schon immer dabei und aber ja, wir warten einfach mal ab und hoffen einfach, dass es die Wolves jetzt nicht beeindruckt. Aber ich meine, ich glaube, Anthony Edwards lässt sich von gar nichts beeindrucken. Der zieht irgendwie sein Ding durch und dann passt die Sache auch. Also wie du hast ja gesagt, also dass sie jetzt auch ohne Towns bei 8-4, glaube ich, stehen mittlerweile. In Denver gewinnen, gut, da hat Jamal Murray auch nicht gespielt. Aber trotzdem, also es ist halt, hier ist das Team und ich hoffe, dass das Team einfach weitermachen kann. Und dann schauen wir einfach, welcher reiche Sack am Ende die Franchise haben darf und wer ja nicht. Aber ja, genau. Damit zum Mailbag, würde ich sagen.
Ja.
Und wir starten mit Stefan. Warum gehen die Spielanteile von Franzo zurück? Seit der Verletzung ist er gefühlt nur noch Option Nummer 3. Du als Orlando-Experte. Was meinst du? Was ist das Problem? Ist es ein Dreier, der einfach nicht fallen will? Ist es überhaupt so? Was passiert bei Franz?
Also es ist schon so, dass die Usage Rate ein bisschen runtergegangen ist. Dass er auch ein bisschen weniger wirft. Also seit dem All-Star-Weekend nimmt er, wo ist die Wurfzahl? Nimmt er 12,5 Würfe statt 16,3, wie es vorher war. Macht 16 Punkte statt 21. Also es ist schon definitiv weniger. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass das Hauptthema ist, dass er individuell in einem krassen Shooting-Slump ist, also jetzt auch schon seit einer ganzen Weile, seit dem All-Star-Weekend trifft er 16% seiner Dreier, im März waren es 14%, das ist halt schon, also wir wissen ja alle, wir haben Franz Wagner ja auch schon in der Nationalmannschaft spielen sehen, wir haben ihn auch schon in der NBA spielen sehen, wir wissen, dass der besser werfen kann als 14%, er ist halt im Moment irgendwie da so ein bisschen in einer Krise und ich glaube, dann macht es auch Sinn, dass so der Wurfanteil ein kleines bisschen runtergeht, was man dabei halt einfach nicht vergessen sollte, ist, dass Orlando ja überwiegend trotzdem halt einfach Spiele gewinnt. Also das Team funktioniert ja und er hat auch einen großen Anteil daran. Also das On-Court-Net-Rating ist tatsächlich ja nicht schlechter geworden. So, er hilft seinem Team. Das ist ja auch eine der guten Sachen bei Franz, dass er halt, auch wenn er jetzt selber gerade nicht scored, immer noch viele gute Sachen fürs Team machen kann, dass er halt defensiv echt weiterhilft. Die Magic haben, als ich zuletzt geguckt habe, hatten sie das beste Defensiv-Rating post-All-Star-Break. Also es läuft ja, was das angeht. Er ist jemand, der auch Facilitator sein kann, der auch mit seinem Drive Lücken für andere reißen kann, der dann auch Hockey-Assists spielen kann. Die tauchen dann halt nicht so direkt auf. Ich würde jetzt, also es spricht halt auch ein bisschen für das Team, dass sie halt nicht abhängig sind von einem oder zwei Scorern. Also Banchero und Franz und alle anderen schauen nur zu. In letzter Zeit war Jonathan Isaac dann teilweise offensiv ein bisschen mehr involviert. Sachs hat sich ja offensiv krass gesteigert. Sie bringen von der Bank echt gute Offensivspieler rein, also mit Cole Anthony und Mo Wagner auch, die ja absolut scoren können. Wendell Carter hat sich erst, also nachdem er zu Beginn der Saison ja lange gefehlt hat, kam dann wieder rein, nimmt jetzt wieder mittlerweile ein paar mehr Würfe. Also eigentlich ist da jetzt, finde ich, nichts Verwerfliches dran. Und ich würde auch nicht denken, dass das jetzt irgendwie...
Verwerflich, Entschuldigung.
Ja, verwerflich ist was dran, da hast du recht. Ich glaube jetzt nicht, dass das langfristig irgendwie bedeutet, Franz rückt da irgendwie zurück oder verliert Spielanteile, sondern ich glaube, das ist halt einfach so eine Phase im Moment, wo es bei ihm nicht so läuft, wo dann andere ein bisschen mehr laufen und wo er trotzdem einfach noch ein wichtiger Teil auch des Teams ist. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass der Wurf so bleiben wird. Er ist nach wie vor ein brutal guter Finisher und wenn der Wurf wieder auf das normale Niveau kommt, was wir von ihm schon gesehen haben, was wir fairerweise diese gesamte Saison nicht gesehen haben, also er trifft ja über die gesamte Saison nur 28%, was echt nicht gut ist. Mhm. Aber wir wissen, dass der ja auch relativ schnell wieder auf 36% oder so kommen wird. Und dann hast du da halt schon wieder echt jemanden, der dann auch durchaus All-Star werden kann. Im Moment jetzt diese Saison dann unterm Strich nicht. Aber er macht nach wie vor immer noch super viel Gutes fürs Team. Und ich mache mir jetzt keine Sorgen um Franz Wagner.
Und es spricht ja auch für ihn, sowohl für ihn als auch für die Magic an sich, dass sowas... so eine Phase, in der es für ihn ja wirklich von draußen, also in einem essentiellen Part des Spiels überhaupt nicht läuft, dass er trotzdem dass man ihn nicht rausnehmen muss, sondern dass andere ein bisschen übernehmen können, dass er trotzdem, wie du sagst, noch weiter eine wichtige Rolle übernehmen kann durch seine anderen Qualitäten und dass man dann das, dass man das im Team auffängt, aber auch, dass er sich quasi dann nicht darauf, auf das konzentriert, was nicht funktioniert, in gewissermaßen, sondern halt dann an anderer Stelle noch irgendwie seinen Beitrag leistet. Und ja, ich glaube auch, also es ist halt schon gerade, es ist gerade schon richtig, richtig blöd. aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es so bleibt. Also ich würde dann auch eher davon ausgehen, dass es irgendwann wieder über die 30 geht und so. Und dann sieht das alles schon wieder besser aus. Und ganz kurz vielleicht noch die Angela Russell an der Seite von Franz Wagner. Das ist dann, ich habe es ja am Wochenende schon geschrieben, ist es dann das offizielle Korbjäger-Team? Dein Darling-Team, mein Irrational Darling-Player?
Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, das ist auf jeden Fall ein Team, was ihn defensiv jetzt ja ganz gut beschützen kann. Und dass Russell Off-Ball gut funktioniert, ist, also zumindest, dass er da drin immer besser wird, das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Ich denke mir manchmal, irgendwie wäre es vielleicht auch gerade für Franz, aber auch für Banchero eigentlich auch nicht schlecht, wenn jemand, der ein bisschen mehr Table-Setter ist, noch mit ihnen zusammenspielen würde, als es Russell ist. Gleichzeitig kann der schon passen, also wer weiß, vielleicht versuchen sie es ja. Aber allerdings so, wie ich diesen Bericht von Jovan Buha gelesen habe, ist das ja irgendwie auch einfach nur die Angst, die Lakers haben und nicht unbedingt jetzt ein konkreter Plan der Magic.
Ja.
Deswegen mal gucken, was draus wird. Aber ich denke nach wie vor, sie sollten diese Position und allgemein Playmaking-Shooting-Defizit auf jeden Fall adressieren. Und ich glaube auch, dass ein zusätzlicher Playmaker halt Franz einfach auch gut tun würde, weil er halt immer noch relativ viele seiner Würfe irgendwie sich selber erarbeitet. Die kann er auch trotzdem besser treffen, als er es im Moment macht, aber es könnte auch noch ein bisschen leichter für ihn aussehen.
Das ist korrekt. Damit zu JF. Hallo, freue mich schon, mit euch in die Playoffs zu gehen. Ich habe eine Folgefrage zu den Timberwolves. Passt ja ganz gut rein heute. In einer natürlich fantastischen Kolumne auf Ran.de ging es um die Entwicklung des Ant-Man und dass aufgrund der Cap-Struktur die Zeit für Erfolg knapp bemessen ist. Mich würde interessieren, wie realistisch das prinzipiell ist, denn aus meiner unprofessionellen Sicht, in Klammern, und ich denke an die Heat, Denver, Celtics, Warriors, die seit Jahren meist erfolgreichen Basketball spielen und gewinnen und den Stress in den Playoffs gelernt haben, während die Wolves in den letzten 20 Jahren irgendwie dreimal klar in der ersten Runde verloren haben, fällt der maximale Erfolg nicht vom Himmel und glaube dementsprechend auch nicht an OKC. Wie seht ihr das? Ganz kurz, von meiner Seite, jedes Team hat irgendwann mal angefangen. Also auch die Warriors, auch die Celtics, auch die Heat. Und ich glaube, gerade so, ja, so ein First-Round-Exit, also es gehört auch meiner Meinung nach zur Entwicklung dazu. Also klar, im Optimalfall marschierst du direkt durch, aber das ist dann auch nicht, auch keine Garantie für maximalen Erfolg. Also die 2012er Thunder zum Beispiel, die schon sehr, sehr früh damals in die Finals gekommen sind, bei denen man dachte, okay, das ist jetzt auf Jahre vielleicht das Team im Westen, das es zu schlagen gilt, sind dann relativ schnell auseinandergebrochen, standen nie wieder in den Finals in der Zusammensetzung. Und ich glaube, ich würde jetzt nicht, nur weil es jetzt in der Vergangenheit nicht funktioniert hat bei Minnesota, würde ich nicht davon ausgehen, dass das jetzt nicht funktionieren kann. Gerade weil irgendwie auch, wir haben es ja vorhin kurz angedeutet auch, es gibt ja diverse Widrigkeiten auch dieses Jahr wieder. Also es ist eben diese Towns-Verletzung jetzt. Es gibt jetzt den Stress mit um die Ownership. Und irgendwie lässt sich halt das Team nicht belohnen, vor allem Anthony Edwards. Und ich glaube, das ist halt das Entscheidende, dass du da halt wirklich, Ola hat es ja vorhin auch kurz gesagt, du hast da, glaube ich, schon einen der kommenden Superstars der Liga. Also sowohl was das auf dem Feld angeht, als auch was das abseits des Feldes angeht. Und aber gerade so dieses Ding, dass Edwards sein Ding durchzieht und Edwards immer besser wird und halt auch klar ersichtlich immer besser wird. Also so wie er sich auf dem Feld bewegt, was er für Moves drauf hat, dass er sich nicht auf seine Explosivität verletzt, dass er sich von Jahr zu Jahr steigert, dass er halt mittlerweile auch ein sehr, sehr guter Verteidiger ist und eben nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Und das sind einfach Sachen, glaube ich, die dafür sprechen, dass es durchaus möglich ist, ob es der maximale Erfolg in Form einer Championship ist. Das lässt sich ja nie vorhersagen. Ich meine, du hast eben gerade die Nuggets, was ein bisschen blöd ist, du hast die Celtics, die sich schon mehr bewiesen haben, die ja, wie gesagt, auch irgendwann angefangen haben. Die Nuggets, die Phase, als es eigentlich gut aussah, als sie Gordon geholt haben, und dann verletzt sich Murray. Und dann waren sie auch, so bis vergangene Saison haben wir auch gesagt, okay, die Nuggets müssen wir erstmal sehen. So, sind die, hält die Defense in den Playoffs stand? Wie sieht das genau aus? Sind die wirklich Finals Championship-Material? Und jetzt sind sie es, jetzt wissen wir es. Bei den Celtics haben wir immer noch Fragezeichen, ein bisschen. Aber trotzdem wissen wir, richtig gutes Team, das dieses Jahr auf jeden Fall die Meisterschaft holen kann. Und Minnesota, es ist ja immer noch ein komisches Team, so aufgrund der Zusammensetzung. Aber ich glaube, Minnesota, wenn es gut läuft, kann am Ende schon in den Conference Finals stehen. Und OKC genauso. Ich meine, klar haben die noch Schwächen und klar haben die noch nicht die Erfahrung. Vielleicht nicht dieses Jahr, aber ich glaube, nur dass, weil es noch nicht so war, heißt es nicht, dass es nicht sehr, sehr bald so weit sein kann, meiner Meinung nach.
Ja, also würde ich auch unterschreiben. Ich glaube, dass Playoff-Erfahrung schon wichtig ist.
Absolut, ja.
Und hilft. Gleichzeitig gibt es die NBA auch noch nicht so lange, dass man sagen kann, wenn du nicht vorher dir schon die Hörner abgestoßen hast, mal dann kannst du nicht einen tiefen Playoff-Run hinlegen. Also es kann durchaus auch mal passieren, dass es halt direkt beim ersten Run, was ja bei OKC jetzt der Fall sein wird, weil die waren ja einfach nicht in den Playoffs über die letzten Jahre. Es kann schon sein, dass das dann irgendwann mal klappt. Minnesota würde ich da sogar noch, wobei, nee, eigentlich kann ich mir es durchaus bei beiden Teams vorstellen. Wir haben natürlich dieses Jahr die Situation, dass so komischerweise die unerfahrenen Teams, abgesehen von Denver, oben stehen und die erfahreneren Teams unten stehen und es dann eventuell zu Erstrundenserien kommen wird, wo Leute eher auf die erfahrenen Teams tippen werden, obwohl sie halt den schlechteren Seed und nicht den Heimvorteil haben. Aber ich weiß nicht, also Minnesota hat jetzt über die letzten beiden Jahre schon ein bisschen Playoff-Erfahrung gesammelt. Sie haben da vor allem auch schon gesehen, dass das Skillset von Edwards durchaus auch funktionieren kann in den Playoffs. Sie haben, also ihr bester Spieler ist halt sehr jung, aber sonst haben sie ja durchaus auch erfahrene Leute, ne? Also Towns ist jetzt, glaube ich, 28, Gobert ist 29 oder 30, hat schon einige Playoff-Serien gespielt. Conley ist ein Jahrhundert alt, war auch schon mal in den Conference Finals immerhin. So, das ist ein Team, was ja kollektiv schon ein bisschen Erfahrung hat.
Ja.
Und wo Keine man halt Sinn. Einfach diese etwas komische Gemengelage hat, dass der beste Spieler halt einfach der unerfahrenste ist, aber halt auch jemand, der, wie gesagt, in den Playoffs auch schon teilweise Erfolg hatte, gerade in seiner ersten Serie. War ja richtig gut und deswegen würde ich sie da jetzt auch nicht abschreiben, auch wenn man gleichzeitig immer sagen muss, es kann natürlich auch einfach sein, dass es jetzt nicht funktioniert, dass sie ein unglückliches Voll. Matchup haben. Ne? Ja. Also der Westen ist halt einfach tief, das sind alles gute Teams, aber ich würde jetzt auch nicht irgendwie per se sagen, die sind nicht erfahren und deswegen kann es nicht klappen, dass sie irgendwie Richtung Conference Finals gehen oder so.
Nee, und ich meine, Erfahrung ist auf jeden Fall ein Punkt, aber was ich meinte, weil JF ja auch die drei Erstrundenniederlagen angesprochen hat, die sie quasi die letzten Playoff-Erfahrungen geprägt haben. Das ist ja eben genau eine Erfahrung, die du sammelst. Und klar möchtest du irgendwann auch mal eine Serie gewinnen, aber irgendwann musst du anfangen. Und es ist nämlich so, dass es noch nicht da ist. Und wenn sie auf ein erfahreneres Team treffen und es geht in Spiel 7 und es ist dann, kann es natürlich sein, dass da dann diese Erfahrung dann irgendwie den Unterschied macht. Gleichzeitig muss es aber nicht sein. Gleichzeitig kann das auch die erste Erfahrung in dem Spiel 7 sein, dass du gewinnst. Also das, ja, ich glaube, ich würde es nicht, wie gesagt, irgendwann muss es losgehen und dann, wenn die Qualität da ist, und bei Edwards schätze ich halt schon so ein bisschen ein, dass er dann, also, wenn er es dann auch schafft, nicht selber scoren zu wollen, ich weiß nicht, ob du den letzten Low-Post mit David Thorpe gehört hast.
Noch nicht zu Ende.
Weil da hat er irgendwie auch einen ganz interessanten, von einem Gespräch mit Popovich, glaube ich, redet, dass Kawhi in dem Moment richtig gut geworden ist, indem er gecheckt hat, dass es nicht mehr darum geht, dass er scored, sondern dass das Team scored.
Hä? War das nicht so quasi schon sein erstes Gespräch als Rookie, was er da geführt hat? Der hat doch am Anfang gar nicht gescored.
Ja, oder ich weiß es nicht mehr genau, aber ich weiß nicht mehr genau, wer dieses Zitat geliefert hat, aber das war diese Aussage, dass du halt als richtig guter Spieler, dass er halt darauf irgendwie ankommt. Und bei Edwards ist ja so, dieser Gedanke früher war ja oder so das Ding, dass er dann eher den eigenen Wurf vielleicht manchmal oder ein bisschen was erzwingen wollte. Und das sieht so aus, als hätte er das auch so ein bisschen abgelegt jetzt schon. Und wenn das funktioniert und es halt, also ich könnte mir eben vorstellen, dass Edwards halt sehr der richtige Spieler ist für sowas. Und auch, dass da das Alter dann keine so große Rolle spielt. Einfach, weil er dann der Situation gewachsen ist. Auch wenn die Erfahrung noch nicht so da ist.
Also das war auch das Thema von der hier angesprochenen Kolumne. Also so der Fortschritt, den er da macht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er es abgelegt hat. Und ich denke auch, das werden wir in den Playoffs sehr getestet sehen.
Ja.
Weil Teams ihn da schon viel doppeln werden, schätze ich mal. Erst recht, wenn Towns nicht dabei ist. Das wäre auch ein ziemlich großes Problem, wenn Towns nicht dabei ist, weil dann halt einfach der wichtigste Shooter und das wichtigste Outlet fehlt. Aber die Teams werden das schon überprüfen. Und dann werden wir mal sehen, wie echt dieser Fortschritt ist und wie der auch unter Druck funktioniert. Aber ich fand über die letzten Wochen auch, dass er deutlich häufiger den Pass gesehen hat und gespielt hat, als er das noch irgendwie vor ein paar Monaten auch teilweise gemacht hat. Er ist da jetzt immer noch lange nicht auf so einem irgendwie Luca-Niveau oder so, aber auf jeden Fall deutlich besser als das, was wir von Ant bisher schon gesehen haben. Ja. Und bei OKC glaube ich ehrlich gesagt, also Shea und J-Dub haben auch Skillsets, die eigentlich absolut playoff-tauglich sind. So.
Absolut, ja.
Von daher. Mal gucken. Das sind auf jeden Fall Teams, die ich jetzt auf keinen Fall mit zu jung, das wird nichts abstempeln würde. Beide, wenn sie jetzt Serien gegen die Nuggets haben, würde ich immer auf die Nuggets tippen, aber das liegt mehr an den Nuggets, weniger an den beiden Teams.
Ja, geht mir genauso. Und wenn es halt gegen Phoenix geht, dann würde ich mir natürlich, also dann würde ich überlegen und
wüsste. Da würde ich auf die beiden Teams tippen.
Ja, aber es ist, genau, aber ich würde jetzt nicht nur, weil Phoenix mehr Erfahrung hat, weil irgendwie Erfahrung, wenn du es trotzdem nicht zusammenbekommst und irgendwie kriegst Phoenix dieses Jahr aus diversen Gründen nicht zusammen.
Ich traue den Suns nicht über den Weg. Ja, also gar nicht. Nee, da vertraue ich wirklich den anderen beiden Teams mehr.
Ja, von daher, schauen wir mal. PS-Frage noch ganz kurz. Ole, gibt es eine Möglichkeit, dass all deine Artikel auf deinem RAN-Profil verlegt sind? Nur so.
Also eigentlich sollte das schon der Fall sein. Es kann sein, dass irgendwie die neueste Geschichte, wenn die noch auf der Homepage ist, dass die da dann noch nicht einläuft. Aber eigentlich habe ich jetzt auch vorhin noch mal geguckt, so die anderen Artikel waren da zu finden. Aber ich kann da sonst auch noch mal nachgucken. JF, ich schicke dir im Zweifel noch mal den Link sonst.
Das klingt gut. Und damit so weiter, könnt ihr euch und uns erklären, warum die Clippers plötzlich so sacken nach ihrer 25-5, 31-8 Stretch geht ja gerade nichts mehr. So ein bisschen das große Mysterium irgendwie, oder? Ich meine, sie haben jetzt zumindest 5-5 in den letzten 10. Jetzt letzte Nacht gegen die Kings verloren, aber Tyronn Lue hat sie ja zwischenzeitlich als soft bezeichnet. Dann gab es wieder so ein bisschen, sah es wieder so ein bisschen besser aus. Es war alles die Freude, die man während dieses Stretches irgendwie wahrgenommen hat, die scheint jetzt irgendwie nicht mehr so da zu sein. Also
auch ganz kurz die Siege, die sie da geholt haben, ne? Zweimal Portland. Einmal Charlotte und einmal Philly ohne all ihre Spieler. Der einzige gute Sieg, den sie über die letzten 10 Spiele geholt haben, war gegen Orlando. Sonst, also 5-5, alles fein, ja. Aber das war absolute Laufkundschaft, die sie
hätten. Hätte aber vorher vielleicht ein Stolperstein sein können, ne? So lief es ja, ne? Also, habe ich auch zu Hause gegen Philly verloren.
Genau. Sie haben auch einmal gespielt gegen die Sixers ohne alle verloren. Ja. Aber also ansonsten gegen die guten Teams haben sie jetzt über die letzten Wochen mal abgesehen von einmal Orlando, ich halt immer verloren.
Ja, aber woran liegt es? Daran, dass irgendwie George und Leonard so ein bisschen in and out sind, dass Westbrook verletzt war, dass damit halt so irgendwie so der so ein bisschen den Energiewechsel irgendwie bringen konnte von der Bank, weil es ist ja schon so ein eher ein stoisches Team, wenn man sich jetzt Kawhi anschaut, Harden anschaut. Norm Powell.
Manch einer könnte sie als seelenlose Truppe bezeichnen. Das habe ich schon sehr oft getan.
und Westbrook war da immer so ein bisschen, war da so der Gegenpol, der dann halt irgendwie mit Feuer und Energie von der Bank kam. Ist es dann irgendwie sowas, dass dann so ein bisschen auch so ein Softskill dann irgendwie fehlt am Ende? Oder kannst du es dir irgendwie erklären? Hast du einen Ansatz?
Also ich glaube schon, dass der Westbrook-Faktor tatsächlich real ist. Der hat jetzt auch sicherlich nicht alles erklärt, aber ich glaube schon, dass gerade für dieses Team so der Energieshift, den er in jedem Spiel repräsentiert, dass das halt schon einen Unterschied machen kann. Also einfach, weil da halt dann auch mal jemand reinkommt, der einfach mal zwischenzeitlich ein bisschen das Tempo verändert, der ein bisschen aggressiver einfach unterwegs ist und ja, irgendwie so ein bisschen mit mehr Feuer auftritt. Aber das erklärt bei weitem nicht alles. Ich glaube, das größte Problem war einerseits, dass die sich halt ein bisschen kollektiv zu sicher gefühlt haben und wieder ein bisschen in diesen Modus geschaltet haben, den man ehrlicherweise von den Clippers auch seit Jahren kennt. Wir waren jetzt eine Zeit lang gut, wir wissen, dass es in den Playoffs läuft, also scheißen wir jetzt mal wieder drauf. Also der Unterschied ist einfach nur, dass in dieser Saison meistens ihre besten Spieler dabei waren. Aber die und können auch dann
mit den anderen auch drauf geschissen haben quasi.
Ja, genau. Die waren halt dabei beim Kacken.
Ja. Kann auch zusammenschmeißen.
Thema ist aber, dass halt James Harden jetzt auch seit Wochen einfach ziemlich schlecht aussieht. Also sowohl defensiv als auch offensiv, wo sein True-Shooting ziemlich in den Keller gegangen ist. Aber ich finde vor allem auch, dass sein die Awareness defensiv halt einfach wieder so ein bisschen das alte Niveau erreicht hat, was man eigentlich von ihm nicht mehr unbedingt sehen wollte. Und im Kollektiv verteidigen die Clippers jetzt über die letzten Wochen halt einfach richtig schlecht. Und man sollte sich da dann schon langsam fragen, denkt ihr denn wirklich, dass ihr diesen Schalter habt und dass ihr das einfach wieder umschalten könnt? Ja. Es ist natürlich was Gutes und was Wertvolles und auch etwas, weshalb ich jetzt nicht sagen würde, vergiss die Clippers, die sind raus, dass sie halt diesen Stretch hatten über zwei Monate ungefähr, wo sie halt einfach aussahen wie eins der drei besten Teams der Liga und einfach wirklich unfassbar gut unterwegs waren. Es ist gut, das in der Hinterhand zu haben und dieses Wissen zu haben, aber man kann sich auch nicht komplett darauf ausruhen. Ich finde auch absolut nicht, dass die Clippers auch mit den, also jetzt mal Harden ausgeklammert, auch mit den anderen beiden, ich finde nicht, dass die sich das Recht über die letzten Jahre verdient haben, irgendwann komplett den Fuß vom Gas zu nehmen und dann zu sagen, ah ja, wir schalten wieder an, wenn es sein muss. So Kawhi individuell vielleicht so ein bisschen, aber so der Rest des Teams eigentlich wirklich nicht. Und ich weiß nicht, ob sie das wieder umgedreht kriegen. Aber wie gesagt, also wenn es jetzt um einen Spieler gehen würde, würde ich halt echt sagen, über die letzten Wochen ist es halt vor allem James Harden, der, wenn der Dreier nicht fällt, einfach auch mehr Probleme hat, an Punkte zu kommen, zumal ja diese Regeländerungen auch ihm nicht dabei helfen, Freiwürfe zu bekommen und dann auf die Art und Weise an Punkte zu kommen. Und wenn der Dreier nicht fällt, also war jetzt zum Beispiel im März trifft er halt 32% seiner Dreier, dann fehlt ihm halt schon ein wichtiger Teil und dann ist er halt als Scorer einfach auch nicht so gefährlich und dann wieder mehr abhängig von den anderen und bewegt sich ein bisschen anders übers Feld. Das ist ja auch keiner, der das wahnsinnig gerne mag, wenn er jetzt irgendwie besonders physisch verteidigt wird. Und vielleicht ist das ein Team, was darunter so ein bisschen leidet. Aber wie gesagt, eigentlich erklärt das alles nicht unbedingt, warum die defensiv so schlecht sind jetzt wieder.
Ja, es ist also diese On-Off-Switch-Geschichte, also da bin ich bei dir. Also das können bei Denver, lasse ich mir das eingehen.
Bei Denver ist es okay, ja.
Ja.
Und also da ist jetzt der Hot-Stretch halt auch, den haben wir jetzt gerade erst gesehen, so nach dem All-Star-Weekend. Und es ist halt gut, das zu wissen, so wenn es sein muss, dann schalten wir hoch und dann gibt es auch nicht wahnsinnig viel, was Leute mit uns anfangen können. So bei den Clippers ist es jetzt halt einfach wieder länger her. Und so Situationen verändern sich ja dann auch wieder.
Ja, und gerade bei dem Team, hinter dem ja schon Fragezeichen stehen, und klar muss man unterscheiden, weil wir haben die Fragezeichen von außen. Das Team hat diese Fragezeichen vielleicht nicht, weil es sich seiner Stärken und auch Schwächen bewusster ist und halt die klarer vor Augen hat, als wir es haben, und halt klarer auch weiß, wie es gegensteuern kann. So, okay, im Optimalfall. Also ich glaube, das ist schon nochmal ein Unterschied, aber trotzdem kann ich, also diesen Ansatz finde ich auch schwierig, sollte es denn der Ansatz sein. Und halt Harden sprichst du an, ja, vielleicht spart er sich Körner für die Playoffs, weil es irgendwie dann doch schwierig war in den Playoffs in den letzten Jahren. Man weiß es nicht. Da sind wir halt echt ein bisschen so am Spekulieren. Aber
ja, also vielleicht Defensivrating seit dem All-Star-Weekend. Die Utah Jazz erlauben 122 Punkte pro 100 Ballbesitzen. Das ist Platz 30. Die Toronto Raptors 119,9, Platz 29. Die beiden Teams haben gemeinsam 7 Spiele gewonnen im All-Star-Weekend. Also krass am Tanken. Und dann kommen halt schon die Clippers, die trotzdem eine 11-11-Bilanz haben, weil die offensiv natürlich immer noch recht gut sind, aber erlauben 119,6 Punkte pro 100 Ballbesitzen seit dem All-Star-Weekend über halt auch eine Sample-Size von jetzt schon 22 Spielen. Das ist halt schon ganz schön viel. Und also so in der Flop 10, die einzigen Teams, die jetzt nicht krass am Tanken sind, abgesehen von den Clippers, sind deine Bulls, ne? Und die Lakers. Die dafür aber offensiv noch ein bisschen besser unterwegs sind und wo die Defense nicht so schrecklich ist wie bei den Clippers aktuell. Und halt gerade so Transition, was sie ja eine Zeit lang irgendwie schon, also da waren sie waren da nie gut, aber sie waren zeitweise wenigstens so ein bisschen fokussiert und das ist halt wieder überhaupt gar kein Thema. Also die Transition-Defense der Clippers sieht halt schon sehr aus nach einem Team, das eigentlich gerade mit dem Kopf woanders ist.
Ich meine, aber das ist genau das Ding. Da kannst du dir natürlich einreden, dass sie die Intensität gerade nicht zu bringen, um sie dann in den Playoffs bringen zu können, gerade wenn du irgendwie verletzungsanfällige Stars hast. Also du kannst es dir zumindest einreden, ob es dann am Ende so ist und ob, selbst wenn sie es versuchen, ob es dann funktioniert, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Aber ja, es ist, weil ich meine, sie sind ein 500er-Team seit 22 Spielen. Das ist jetzt nicht so richtig geil, wenn du überlegst, dass du theoretisch 2,5 Stars hast. Also
oder und sie sind dabei noch klar über der erwarteten Bilanz, weil das Net-Rating halt eigentlich, also klar, negativ ist. Ja. Das ist bei minus 2,4 in dem Zeitraum. Das ist halt alles nicht so wahnsinnig gut im Moment. Also jetzt gerade sehen sie halt einfach nicht aus wie ein Team, das einen tiefen Playoff-Run hinlegen kann. Vielleicht haben sie diesen Schalter, aber ich habe da nicht das ganz große Vertrauen rein, um ehrlich zu sein. Also weil es ist jetzt dann halt irgendwann Zeit, wieder hochzufahren. Du kannst nicht so, ja, wir chillen jetzt auch noch irgendwie die nächsten 2 Wochen und dann geht's los und dann sind wir auch wieder voll fokussiert. Ich weiß nicht, ob sie das können. Oder ob ich ihnen das zutraue?
Ich bin da auch unsicher. Ich würde es gern sehen.
Aber ich meine, jetzt gerade spricht ja wieder einiges dafür, dass wir eventuell Erstrunde Dallas gegen die Clippers sehen. Im Moment würde ich auf die Mavs tippen, wenn ich da ganz ehrlich bin, weil die pieken halt zu einem ganz guten Zeitpunkt. Die sind halt gerade in einer total guten Form.
Ja. Von daher, jetzt gegen die Warriors verloren natürlich, ne?
Ja, aber die Warriors dürfen auch mal zu Hause von Zeit zu Zeit auch noch Spiele gewinnen. Das ist schon okay.
Das stimmt.
Das haben ist jetzt ja auch ein gutes Team. Aber die Mavs sind jetzt halt von der Bilanz her genau wie die Pelicans. Für Platz 5 haben aber, glaube ich, den Tiebreaker gegen die Pelicans. Mhm. Und haben über die letzten Wochen schon einfach sehr, sehr gut gespielt. Also ja, das ist jetzt gerade schon ein Team, auf das ich jetzt nicht so gerne treffen würde, auch nicht als die Flippers. Ich weiß nicht, ob man, wie scharf wir als Zuschauer dann schon wieder auf dieses Duell sind, weil die Clippers sind der einzige Playoff-Gegner gefühlt, den Doncic schon mal gespielt hat. Aber es war dann immer ganz, ganz unterhaltsam auf jeden Fall.
Er hat schon einiges geliefert auf jeden Fall gegen die Clippers. Und Kawhi umgekehrt auch, wenn er den gespielt hat. Also von daher, ich bin mal gespannt. Dann lass mal weitergehen zu Lars K. Moin aus Kiel. Welche Teams, abgesehen von Denver, denkt ihr, sind im Westen besonders Playoff-tauglich aufgrund der Roster-Zusammensetzung, unabhängig von der Erfahrung? Und warum sind die Pelicans ganz weit oben auf der Liste? Ja, ich finde, weil sie sehr vielseitig sind, weil sie lange Wings haben, weil sie Point Zion haben.
Alle sind mega begeistert von Point Zion. Die Pelicans wären relativ weit unten auf der Liste, wenn ich ganz ehrlich bin. So von der Top 10 wären die Pelicans bei mir relativ weit unten auf
der Liste. Ist es so?
Ja.
Nee.
Die größte Stärke der Pelicans ist ihre Tiefe. Und Tiefe ist in den Playoffs nicht so wichtig wie in der Regular Season.
Ja, bist du, was natürlich das große Fragezeichen ist, ist natürlich, dass sie diverse One-Way-Player haben, was natürlich für die Playoffs nicht so einfach ist, ne?
Ja, und auch, dass die beiden, oder ja, eigentlich, also zumindest die zwei besten Forwards nicht ideal zusammenpassen. Also ich meine, über das Thema haben wir neulich auch mal ausführlich gesprochen. Und so, also Zion hat seitdem auch noch mal konstanter gespielt. Ingram wiederum ist ja im Moment verletzt. Hat jetzt, glaube ich, auch schon 6 Spiele in Folge verpasst.
Ja.
Aber ich glaube halt, dass in den Playoffs das sehr wichtig ist und sehr wertvoll ist, eine Identität, eine klar definierte zu haben. Und ich finde, die Pelicans haben 4 verschiedene Identitäten. Mhm. Und sie haben trotzdem irgendwie einen geilen Kader und auch viele Spieler, die ich gerne in den Playoffs haben würde. Also gerade Herb Jones, auch Trey Murphy, auch Zion natürlich. Ich weiß halt einfach nur nicht, ob das so ein Team ist, was ideal alles zusammenfügen kann und im Zweifel und gerade am Ende von Spielen weiß, was es zu tun hat. Die sind ja eins der schlechtesten Clutch-Teams der Liga, was jetzt auch nicht aus Zufall kommt. Und deswegen würde ich jetzt sagen, das ist kein, also zumal im Westen, wir haben einfach 10 gute Teams, muss man dazu sagen, ne? Also ist es ja nicht so, dass ich die Pelicans schlecht finden würde, auf eine gewisse Art und Weise sind alle Playoff-tauglich und ich hätte sie halt einfach nicht ganz weit oben stehen. Da wäre ich zum Beispiel bei Dallas, die halt klar wissen, okay, wir haben 2 Superstars, die für die Punkte zuständig sind. Wir haben ansonsten Shooter, wir haben Rollman, wir haben mittlerweile mehr Athletik auf dem Court. Wir wissen ungefähr, was wir machen wollen und wir wissen vor allem, dass wir meistens 3 Leute haben, die 2 Leute beschützen müssen defensiv. Das ist nicht ideal, aber es ist gut zu wissen, was du machen willst in den Playoffs. Und ich glaube, das ist etwas, was für Dallas spricht. Ich glaube auch, dass die Lakers und Warriors gut für die Playoffs in der Hinsicht gerüstet sind, dass sie eigentlich wissen, was sie machen müssen. Etwas mehr Zweifel habe ich bei den. Wie bitte?
Weil die Warriors ein bisschen klein geraten sind.
Die sind klein geraten, das stimmt, ja. Aber sie haben eine klare Spielidentität. Sie sind dieses Jahr, glaube ich, trotzdem nicht gut genug. Aber man hat zumindest in manchen Situationen noch das Gefühl, das Team, was vor 2 Jahren erst Meister geworden ist, ist irgendwie schon auch noch da.
Mhm.
Ich glaube nicht dauerhaft, aber.
Wir haben 5 in Folge gewonnen auch, also, ne? Also, es ist jetzt so hinten raus und jetzt, wie gesagt, jetzt 3 Spiele wieder vor den Rockets.
Das wird jetzt auch laufen. Also, das ist jetzt, die Zeit ist, glaube ich, abgelaufen, wo man darüber spekulieren kann, ob das die Rockets noch packen. Da haben sich die Warriors jetzt zu sehr gefangen und ich glaube, das wird nichts mehr, auch wenn es kurzzeitig wirklich spannend war und auch wenn Houston einfach Bock macht. Ich weiß nicht, ob du diesen Layup von Jalen Green vergangene Nacht gesehen hast, wo er Rudy Gobert anspringt, gefoult wird, dann einfach noch höher springt, also er wollte erst danken, weil Jalen Green immer erst danken will, oder hat er sich halt quasi nach dem Kontakt nochmal wieder gefangen und hat den dann irgendwie noch im Fallen wieder reingeworfen. Das war halt wirklich so ein Space Jam-Moment, weil er einfach insgesamt ungefähr 5 Minuten in der Luft war bei dieser Aktion. Das musst du dir unbedingt noch angucken. Houston ist geil, aber Houston nächstes Jahr dann.
Ja.
Nee, aber also so was Playoff-Tauglichkeit angeht, ich würde schon sagen, also die ersten 5, Denver, Minnesota, OKC, die Clippers, die Mavs, die haben eigentlich alle schon eine vernünftige Playoff-Identität und die Lakers und so ein bisschen mit Abstrichen die Warriors eigentlich auch. Phoenix hat, finde ich, einfach gar keine Identität. Die haben natürlich Talent, aber die haben die wissen eigentlich nicht wirklich, wer sie sind und was sie machen wollen. Deswegen vertraue ich denen nicht für einen tiefen Playoff-Run. Auch wenn ich die das individuelle Talent schon für hoch ansehe. Bei den Pelicans, wie gesagt, das habe ich ja schon gesagt, und bei den Kings glaube ich einfach, dass sie defensiv nicht gut genug sind für einen echten Playoff-Run. Aber also, ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn ich da Unrecht habe, weil ich das Team eigentlich schon gerne mag. Aber da sich ja jetzt Malik Monk auch verletzt hat und wohl noch, ich glaube, noch mindestens 5 Wochen ausfällt und wahrscheinlich einfach die erste Runde verpasst, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Kings halt in der ersten Runde rausgehen werden.
Oder auch die erste Runde verpassen, wenn sie ins Play-in müssen.
Stimmt, ja, klar, das könnte auch, die Gefahr ist auch absolut real.
Also momentan werden sie ja gegen Phoenix 7-8 und dann, genau, und dann müssen sie dann, sollten sie verlieren gegen Lakers oder Warriors an, also ist kein Selbstläufer.
Könnte eng werden, ja.
Ich meine, es kann auch klappen, so ist es nicht, ne, aber ist nicht einfach. Aber lass mal ganz kurz, weil du gesagt hast, weil du die Kings ansprichst, zu Tatum 99 gehen, was, ne, schließt perfekt an. Ich finde, Sabonis spielt wieder eine tolle Saison, schaue ihm auch gerne zu. Ich habe nur meine Bedenken, ob Sabonis auch die Leistung in den Playoffs halten kann oder er würde wieder an seine Grenze stoßen. Finde auch, dass einige Sabonis zu schlecht machen und sagen, das sind nur leere Stats und Rebounds, sind überbewertet etc. Ist Sabonis nur ein guter Regular-Season-Spieler oder kann er auch in den Playoffs Leistungen konstant halten? Wie seht ihr das? Kommt ein bisschen drauf an, ob er... Weil letztes Jahr war ja schon so ein bisschen das Ding, dass er wenig Vertrauen in seinen Wurf und damit in seine Offense hatte und das halt Golden State einfach von ihm absinken konnte, damit irgendwie seine Passfähigkeiten nicht mehr ganz so zum Tragen gekommen sind und damit so sein Spiel so ein bisschen kollabiert ist irgendwie. Aber wenn er Vertrauen in seinen Wurf hat und ihn dann natürlich auch trifft, wenn der Wurf das Vertrauen dann auch rechtfertigt, aber das ist ja schon so der Punkt, dann kann er sein Spiel durchziehen, so ein bisschen offensiv, oder?
Ich weiß nicht, ob es nur das ist, weil ich bei ihm schon auch denke, dass er manchmal nicht ganz so schnell dann Entscheidungen trifft und dass er manchmal so ein bisschen mechanisch einfach ist und so ein bisschen alles sezieren muss und dass er, glaube ich, schon jemand ist, der, wenn du richtig gut für den Game planst, und das haben ja die Warriors getan und sich halt dann schon was überlegt, was sie gegen ihn machen wollen, dass du ihn halt schon einschränken kannst. Und also es war jetzt auch nicht nur diese Serie. So, er hat limitierte Playoff-Erfahrung, muss man sagen, aber es war insgesamt das vierte Mal, dass er in den Playoffs dabei war. Also auch mit den Pacers, als er auch schon in Anführungszeichen ein Star war, hat er zweimal in den Playoffs gespielt und da war er auch immer viel schlechter als in der Regular Season. Also das ist schon ein Thema, was man bei ihm, glaube ich, benennen muss und wo ich sehr gespannt bin, ob er es ablegen kann, um ehrlich zu sein. Weil ich glaube schon, dass er jetzt gerade den besten Basketball seiner Karriere spielt. Ich glaube auch, dass er sich so ein bisschen weiterentwickelt hat und dass er auch noch mehr irgendwie so dieser Passer Advantage Creator ist. Das Rebounding ist, ich würde schon sagen, wertvoll. Es ist jetzt, also individuelles Rebounding ist nicht das Wichtigste auf der ganzen Welt, aber es ist trotzdem wertvoll, ne? Also kannst du schon was mit anfangen und auch sein Scoring, so dieses, ich gehe durch Leute durch, wumms die aus dem Weg, das ist halt schon ganz gut und er kann ja eigentlich auch werfen. Das hat ja letztendlich auch das, was er vergangene Saison dann in den Playoffs gemacht hat, so frustrierend gemacht, weil er eigentlich auf diese ganzen Würfe, die sie ihm gegeben hat, verzichtet hat, die er eigentlich durchaus treffen kann. Und also da bin ich jetzt halt einfach mal gespannt, inwieweit er jetzt so dann auch auf dem höchsten Level halt weiterhin Vertrauen in das hat, was er macht. Aber ich könnte mir schon auch ganz gut vorstellen, dass halt die Produktion, die wir jetzt gerade sehen, also mit 20, 14 und 8 im Schnitt, was halt schon auch einigermaßen krank ist, muss man sagen, ich könnte mir schon gut vorstellen, dass die halt einfach wieder ein ganzes Stück runtergeht in den Playoffs, einfach weil Teams dann besser für dich planen. Und dass er defensiv nicht wahnsinnig gut ist, wissen wir halt auch. Und
ja.
Deswegen würde ich im Moment schon sagen, es klingt immer so hart, es ist ja auch nicht so, dass er dann irgendwie deswegen eine Nulpe ist, mit dem du nichts anfangen kannst oder so. Aber ich würde schon sagen, dass bisher auf jeden Fall der Case relativ klar zu machen ist, dass er in der Regular Season besser funktioniert als in den Playoffs. Vielleicht ändert er das auch mal, aber
ja,
ich habe jetzt zumindest noch nichts gesehen, weshalb ich denken würde, dass in diesem Jahr ist es soweit und jetzt ist er auf einmal doch der Baby Jokic oder was auch immer. Also das glaube ich halt einfach nicht.
Ja, das wäre ja das Interessante, weil wenn wir es wissen, wissen die Kings es auch, weiß es Sabonis auch und was halt sozusagen dann deren Gameplan gegen den Gameplan sozusagen ist. Also was dann, wie sie gerade auch nach den Erfahrungen in der letzten Saison da versuchen, das so ein bisschen abzufangen. Und wie du sagst, es ist jetzt nicht nur vergangene Saison gewesen, sondern gab es auch in Indiana schon. Aber halt gibt's Möglichkeiten für ihn, dass ihm gewisse Dinge dann einfacher fallen oder dass man die Offense so laufen lässt, dass seine Stärken dann irgendwie noch klarer zum, tragen kommen, ohne dann gleich irgendwie andere Sachen opfern zu müssen, weil das wisst du ja auch nicht. Aber das ist halt das Interessante. Aber wie du sagst, ja, vielleicht ist die Regular Season für ihn besser als die Playoffs, was nicht heißt, dass er eine Pfeife ist.
Du brauchst ja auch Leute, die dich durch die Regular Season tragen. Eben. Und letzte Saison war es ja so, dass in den Playoffs dann halt mehr zu Fox und Monk geschiftet ist, die halt sich dort leichter Würfe erarbeiten können. Und das hätte funktionieren können, wenn Fox sich nicht verletzt hätte. Also vielleicht hätten sie dann die erste Runde gewonnen und dann wären dann auf die Lakers getroffen und da wahrscheinlich rausgeflogen. Aber egal, also er gewinnt ja immer gegen Anthony Davis, zumindest in der Regular Season. Von daher hätte es vielleicht auch da funktioniert. Aber also eigentlich, es ist ja gut, halt sowohl so jemanden zu haben, der in den Playoffs dich halt wirklich auf die Schultern nehmen kann. Ich meine, in der Regular Season, wie Sabonis das tut, der jetzt ja auch, ich glaube, mittlerweile irgendwie 55 Double-Doubles in Folge oder so geholt hat. Also das ist ja schon auch ein bisschen wild. Und die Liga bei Triple-Doubles anführt. Und dann halt noch jemanden wie Fox zu haben, der halt in den Playoffs im Zweifel noch einen Gang hochschalten kann. Also ist im Prinzip ja nicht das ganz große Problem. Ich glaube halt nur dieses Ding, Sabonis als Superstar trägt uns durch die Playoffs, davon muss man sich, glaube ich, einfach verabschieden. Und das ist auch okay.
Ja, das ist auch eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung. Also von daher. Genau, weiter zu Max K. Verfolgt ihr auch die Basketball-Bundesliga? Und wenn ja, welchen Teams drückt ihr dort die Daumen? Liebe Grüße aus Wisselhövede. Ich verfolge sie tatsächlich eigentlich gar nicht mehr. Früher mehr, ist aber auch nicht wirklich als Fan von dem Team, aber ich bin echt, komme irgendwie nicht dazu.
Ist bei mir aktuell auch so. Also alle Jubeljahre schaue ich mal wo rein oder gehe halt mal, also wenn was in der Nähe ist, gehe ich irgendwie mal zu einem Spiel, aber ich schaffe es einfach auch nicht regelmäßig, deswegen kann ich da jetzt nicht sagen, dass ich da in irgendeiner Form up-to-date wäre oder so.
Ja, bei mir genauso.
Ich drücke aber den Towers die Daumen, weil da ein alter Bekannter von mir involviert ist.
Ah, okay, na gut, siehst du. Marvin Harden, moin, wenn ihr drei Franchises in der NBA austauschen könntet gegen andere Franchise-Städte, Conference muss dieselbe bleiben, welche würdet ihr dann wählen? Zum Beispiel aus den Charlotte Hornets wären die Pittsburgh Hornets. Pittsburgh ist gar nicht uninteressant, aber Charlotte muss irgendwie Charlotte bleiben, auch wenn es jetzt nicht so gut bei dir.
In der krassen Tradition und Historie der Franchise.
Du als großer Fan natürlich sowieso, aber selbst ich. Ich meine, klar ist natürlich eigentlich OKC nach Seattle.
Ja.
Also das ist einfach, weil so gehört
es eigentlich. Von mir aus kann aber auch OKC da bleiben und es gibt einfach ein neues Team.
Ja gut, so wird es ja wahrscheinlich kommen nach allem, was man so hört. Ich fand es tatsächlich gar nicht so einfach. Ich dachte mir erstmal so, aber irgendwie, man will den Städten ja auch nicht ihre Teams wegnehmen, ist ja auch nicht nett, aber vielleicht ist es auch so daran, dass das Team dieses Jahr so komisch ist, aber wo ich auch mit der Stadt selber irgendwie nicht viel anfangen kann, ist immer Phoenix. Deswegen würde ich die nach San Diego verfrachten, weil San Diego halt echt geil ist. Oder zumindest war es damals geil, als ich mal da war. Das war schon geil.
Also vielleicht ist es immer noch geil.
Könnte sein. Wir haben jetzt sehr viel geil gesagt in sehr, sehr wenigen Sätzen, aber wenn man das sagen kann und so oft sagen kann, dann in Verbindung mit San Diego.
Show auch. Mir ist es auch schwer gefallen. Ich denke eigentlich auch, ich muss niemanden zwingend ein Team wegnehmen und auch, also welche Städte ich dann haben will, es fällt mir ein bisschen schwierig, weil die Städte, zu denen ich einen persönlichen Bezug habe, also weil ich irgendwie schon mal da war oder Leute dort kenne, die haben ihre Teams und ich denke, also bisher ist die Beweislage relativ hoch, dass zwei Teams an einem Ort teilweise auch ein bisschen zu viel sein kann, also weil halt so medial und auch von Fanaufmerksamkeit her eigentlich eher Platz für eins ist in der Regel, deswegen kann ich da jetzt auch nicht wirklich was nennen, abgesehen von Seattle, wo es halt einfach cool wäre, wenn die vor allem ihr Team wieder haben würden.
Ja, genau. Wäre schon marketingtechnisch wäre natürlich auch super geil, wenn Seattle echt ein Team bekäme und es wären dann irgendwie die Seattle Orange Balls oder sowas, keine Ahnung.
Seattle Super Saiyajin oder so.
Ja, genau. Also es wäre, dann müssen wir die ganze Sache hinterfragen. Aber das ist, glaube ich, nicht, dass passiert. Also.
Ja.
Damit zu Luca. Moin, Josh Giddey kommt durch den schlechten Fit in OKC diese Saison ziemlich schlecht weg. Was haltet ihr für den besten und schlechtesten Outcome für seine Karriere? Was meinst du?
Also ich glaube, so komisch das klingt, aber so den schlechtesten sehen wir ja im Prinzip gerade so ein bisschen, also wo er schon ein funktionaler Teil eines sehr guten Teams ist. Und also das ist ja nicht so schlimm, um ehrlich zu sein, wenn man das ist. Also muss man auch sagen, dass er über die letzten Wochen sich echt verbessert hat und auch den Dreier besser trifft, mit einer größeren Aggressivität auftritt und jetzt gerade, wo dann auch Shea teilweise gefehlt hat, hat er auch ein bisschen mehr übernommen. Und das ist auf jeden Fall auch wertvoll, trotzdem wegen dem schlechten Fit. Also das sehe ich auch nach wie vor so, dass OKC wahrscheinlich eigentlich besser ist, wenn er auf die Bank geht. Und das auch so das, was er am besten kann, so so ein bisschen kreieren, auch mit Ball in der Hand, so sein sehr gutes Passing irgendwie einbringen, dass das ein bisschen untergeht in einem Team, was zwei Leute hat, die das besser können als er. Also weil sie halt einfach Shea haben und auch J-Dub, der ja auch einfach mittlerweile ein richtig guter Scorer-Playmaker ist, über den du halt auch eine Second Unit im Prinzip laufen lassen kannst. Da ist Giddy eigentlich ein bisschen verschenkt und deswegen würde ich sagen, eigentlich ist das wahrscheinlich schon mehr oder weniger, also individuell ist das jetzt gerade, glaube ich, so der Worst Case, so wo man jetzt guckt, also auch seine Zahlen sind ja runtergegangen im Vergleich zur Vorsaison. Macht jetzt 12 Punkte, 6 Rebounds, knapp 5 Assists im Schnitt. Spielt auch ein bisschen weniger oder deutlich weniger als über die letzten Jahre, wo er halt immer bei 31 Minuten stand. Jetzt 25, also das ist schon weniger. Und als Scorer halt ja 47% aus dem Feld. Das ist alles überschaubar. Ich glaube, also Best Case finde ich viel schwieriger bei ihm. Mhm. Weil ich mir irgendwie denke, eigentlich, um sein Skillset am besten einzusetzen, bräuchte er sein eigenes Team. Und ich weiß aber nicht, ob er gut genug ist, um der beste Spieler eines eigenen Teams zu sein. Also beziehungsweise müsste das schon ein sehr spezielles Team sein. Zumal er halt defensiv schon einfach ein paar Limitierungen hat. Ich weiß nicht, wenn er jetzt bei den Spurs landen würde und halt ein bisschen mehr Creator sein würde und halt defensiv Wemby neben sich hätte und den halt irgendwie gut in Szene setzen könnte, dann könnte er, ich weiß nicht, vielleicht so... Vielleicht ist das Ceiling so drittbester Spieler eines guten Teams, aber es müsste ein sehr, sehr spezielles Team, glaube ich, sein.
Es ist dann auch schwer zu sagen, dass es sein Team ist, wenn der drittbeste Spieler ist. So, ne?
Ja, also, genau. Muss man halt so dann also zumindest eins, wo sein Skillset einfach besser ja. oder mehr gebraucht wird, als es im ja. Moment der Fall ist. Weil ich glaube jetzt nicht, dass er, also der arbeitet ja so wie alle bei OKC mit Chip England zusammen, der wird auch ihm dabei helfen, einen besseren Wurf sich anzueignen. Er hat sich ja jetzt auch in jedem Jahr schon ein bisschen gesteigert. Also war als Rookie bei 26% Dreier, letzte Saison 33%, jetzt 35%, über die letzten Wochen eher sogar noch ein bisschen höher. Also da ist ja schon ein Fortschritt zu erkennen. Trotzdem wird er dadurch ja nicht ein ganz anderer Spieler auf einmal, mhm. ja. wo dann alles anderen Sinn macht, sobald er irgendwie 40% seiner Dreier trifft oder so. Deswegen eigentlich glaube ich, die Situation ist halt einfach nicht ideal. Aber es gibt andererseits halt auch viele Teams, die jetzt nicht zwei richtig gute Creator-Typen neben ihm haben, die eigentlich mehr den Ball haben sollten. Also selbst gute Teams haben ja teilweise da durchaus noch Bedarf an Leuten, die das brauchen, was er kann. Mhm.
Also als Table-Setter, das wäre natürlich ein Skill, den Orlando gut brauchen könnte, aber mit dem Wurf, also na, das wäre jetzt dann wär schwierig trotzdem.
Ja, glaube ich auch.
Also ist, genau, aber halt so, dass da nur um dein Beispiel halt, dass nicht jedes gute Team halt jemanden hat, der auch wirklich kreieren kann für sich und andere oder gerade auch für andere. Also
deshalb, ja. Ja, ich hatte auch schon mal die Vorstellung, ob er vielleicht irgendwie so in Utah oder so, also zumal, dass das halt einfach ein Team ist, was es sich eigentlich erlauben könnte, ihn auch in einer prominenteren Rolle auszuprobieren und zu sehen, ob er da vielleicht halt einfach noch einen Schritt machen kann oder auch nicht. Gleichzeitig haben die natürlich auch ein bisschen viele Frontcourt-Dudes, aber die müssen sie ja auch nicht alle behalten. Also ja. würde ich eigentlich eh davon ausgehen, dass sich da noch viel tun wird über die nächsten Jahre. Aber ja, er ist halt einfach mit seinem Skillset schon ein bisschen komplizierter Spieler.
Ja. Ja, das stimmt. Ich meine, gut, wenn er sich dann irgendwie mal so Richtung hohe 30er orientiert, dann ist es schon wieder ein bisschen was anderes. Also dann
schon, aber nicht also komplett anders. Ich glaube, er müsste halt schon auch das Volumen echt
das Volumen, ja, klar,
drauf. Auf jeden Fall. Weil bisher sind halt, also ist gut, dass die Quote hochgeht, aber die drei sind halt auch alle offen. Und das ist dann ja. immer noch nicht wirklich etwas, was irgendwelche Vorteile für dein Team so richtig kreiert. Sondern
es verändert die Defense ist auch nicht ganz groß. Also nur
genau, es verändert die Defense eigentlich gar nicht, weil ja. letztendlich, bis er irgendwie stabil 40% trifft und das halt auch, also wenn er weit offen ist, wird sich da auch nicht wirklich ja. was dran ändern.
Ja, das ist genau der Punkt. Da zählt er nicht nur die Quote, sondern wenn der weit offene Dreier bei in den mittleren 30ern ist, dann ist das ja immer noch nicht so richtig geil. Also dann, genau. Gut, der Becher, welchen Spieler, der noch keinen Ring hat, oder welchem Spieler, der noch keinen Ring hat, würdet ihr diesen am meisten gönnen? Sind wir uns einig, dass es eigentlich nur Mike Conley sein kann?
Mike Conley ist gut, ja.
Also so Patrick Williams natürlich. Also
der ist mir nicht so wichtig, muss ich gestehen. Der hat auch noch mehr Zeit. Man kann es auch anders drehen, ne?
Das stimmt.
Eigentlich Christopher Paulus wahrscheinlich. Also weil dessen Karriere, glaube ich, ziemlich krass dem Ende zugeht. Und ja, er auch wahrscheinlich nicht mehr ganz so auf dem Level ist, wo jetzt auch noch Conley gerade ist. Und das, also Chris Paul ist halt schon irgendwie so ein Top-25-Spieler all-time. Und da ist immer schade, wenn so jemand ohne Titel abtritt. Andererseits wird es jetzt auch mein Blick auf ihn oder meine Perspektive auf ihn nicht verändern, wenn er noch einen holen würde. Insofern, ja. Aber Conley, so in Sachen Sympathieträger, ist wahrscheinlich eigentlich ja die beste Antwort. Hast schon recht.
Gut, Max Recko, bei welchem Team glaubt ihr, könnte nach der Saison ein Trainerwechsel anstehen? Und wer glaubt ihr, sind die heißesten Anwärter auf einen neuen Posten? Grüße aus Luxemburg. Boah. Was passiert in Phoenix, wenn es im Play-in rausgeht oder wenn es in der ersten Runde rausgeht?
Ja, also die Suns hatte ich mir auch aufgeschrieben. Da halte ich das. Also wenn das jetzt tatsächlich in so einem Desaster enden sollte, die Saison, und ich glaube, alles inklusive Erstrunden aus wäre als Desaster zu werten, dann ist die Chance relativ hoch, einfach schon, weil sie können ja am Kader einfach nicht so viel verändern. Sie haben ja da irgendwie schon fast alles gemacht. Insofern ist ja ein anderer Coach eigentlich fast schon der einzige Ansatz, den du da irgendwie haben kannst. Bei Tyronn Lue denke ich mir so ein bisschen, ich glaube nicht, dass der gefeuert wird, aber der wirkt mir manchmal so, als hätte er vielleicht irgendwann einfach keinen Bock mehr. Ist auch ein bisschen interessant, weil, soweit ich weiß, die kommende Saison dann sein letztes Vertragsjahr ist. Also wenn, dann müsste man sich wahrscheinlich sogar schon vorher irgendwie mit ihm einigen, weil Coaches und so Lame-Duck-Situationen ja meistens nicht so die beste Kombination ist. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass er gefeuert werden würde, sondern wenn, dann eher, dass er vielleicht irgendwann sagt, so, passt jetzt auch für mich. Und dann so offensichtliche Kandidaten wären Steve Clifford und Chauncey Billups, glaube ich. Steve Clifford kam zu den Hornets wieder, um da die Defense zu reparieren. Hat nicht so richtig funktioniert. Ist jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt der Typ, den du unbedingt haben willst, um was Neues auf Dauer zu entwickeln. Mhm. Und da ist halt einfach die Situation, da ist jetzt eine neue Ownership-Gruppe. Sie haben ja im Front Office auch schon was verändert. Und das ist dann eigentlich meistens auch eine Situation, wo halt im neuen Front Office dann irgendwann gesagt wird, jetzt wollen wir auch unseren eigenen Coach haben.
Ja.
Deswegen könnte ich es mir da sehr gut vorstellen, dass da jemand geholt wird. Bei Billups ist halt einfach bisher nicht die ganz große, nicht der ganz große Fortschritt zu erkennen in Portland. Es ist natürlich in dieser Saison auch irgendwie doppelt bitter, weil dann mehrere der eigentlich wichtigen Protagonisten für die Zukunft permanent oder immer wieder ausgefallen sind und man nicht so richtig sehen konnte, was haben wir denn hier mit Scoot, mit Simons und mit Sharp. So, es gab ja gar nicht mal so viel Zeit, die jetzt irgendwie gemeinsam spielen konnten, wo man gucken konnte, können die eigentlich gemeinsam spielen oder ist das völlig bescheuert, die drei zu haben? Also insofern schwer, die Saison zu evaluieren, aber da Billups jetzt einfach schon, ich glaube, 3 oder 4 Jahre da ist und sie eigentlich nicht wirklich was aufgebaut haben bisher, wäre das auch noch eine Möglichkeit. Ich glaube, Kevin Ollie in Brooklyn und Brian Keefe in Washington sind ja beide Interimscoaches, soweit ich weiß.
Also ja, stimmt.
Ist da, definitiv auch noch möglich, dass sich noch was tun wird. Ansonsten ist es schon sehr von den Playoff-Enttäuschungen oder Nicht-Enttäuschungen abhängig, wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, was passiert, wenn Cleveland wieder komplett chancenlos in Runde 1 ausscheidet, wie letztes Jahr.
Ja.
Das ist ja immer auch ein relativ schnelllebiges Geschäft, was das angeht. Aber ich müsste jetzt überlegen, wer gerade keinen Job hat und dann vielleicht einen übernehmen würde. Das ist immer das kompliziertere Thema.
Oder Kenny Atkinson wird doch nochmal Headcoach werden.
Ja, das ist, denke ich, das könnte gut passieren.
Ja. Dass der dann nochmal irgendwie. Ich glaube, der wäre auch interessant, ne? Weil also, ja, in Brooklyn war es ja eigentlich schon, bis die drei Kollegen ankamen, war es eigentlich schon relativ gut, was er da so gemacht hat.
Ja, also. Der ist vor allem halt, glaube ich, so jemand, der was entwickeln kann. Also insofern vielleicht. Und ich glaube auch, dass James Borrego wieder eine Position bekommen wird. Mhm. Also der in Charlotte eigentlich ganz gute Arbeit geleistet hat, fand ich, auch als sehr kreativer Offensivcoach gilt und jetzt auch bei den Pelicans als Assistant, den, glaube ich, auch in dieser Saison sehr geholfen hat, den Schritt nach vorne zu machen. Also ich glaube nicht, dass der lange Assistant Coach bleiben wird. Das wäre jetzt für mich auch jemand, den ich zum Beispiel in Portland nicht uninteressant finden würde, um da irgendwie was Neues aufzubauen.
Ich bin ja gespannt, wie es mit Billy Donovan aussieht. Also ich glaube nicht, dass er irgendwann gehen muss, aber es ist
So, weißt du, dass Jerry Reinsdorf nicht zwei Coaches gleichzeitig bezahlen kann? Deswegen, wie lange geht der Vertrag von Donovan noch? Weißt du das?
Ah, sie haben noch, ich weiß nicht, ob sie noch fünfmal irgendwie hinter verschlossenen Türen verlängert haben, seither, weil sie mal zwei Spiele am Stück gewonnen haben, oder?
Ich guck mal kurz, aber, ob ich das schnell rausfinden kann.
Ich weiß gar nicht, ist es 25 oder ist es. Nee. Oder 27?
Ich glaube 26, wenn ich richtig verstehe hier.
Ja. Ja, gut. Ne? Aber wenn sie jetzt natürlich noch dieses eine Heimspiel im Play-In verspielen, weißt du?
Ja, dann ist
das. Dann, ne? Weil das wäre ja schon ein Revenue-Verlust für den Jerry.
Ach du, der wird noch länger da sein, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich bin mir da auch relativ sicher, dass da nichts passieren wird. Tja, doch noch die Bulls reingebracht. Wunderbar.
Ja, congrats.
Ja, dankeschön. Und damit, wir müssen leider Schluss machen für heute, auch wenn wir wieder nicht alle Fragen geschafft haben, sind noch ein paar nämlich nachgekommen. Ich hoffe, wir kriegen es noch irgendwie irgendwann mal runter. Also wir können auch mal spontan gucken. Ne? In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank für eure Fragen. Hat wie immer Spaß gemacht und solltet ihr uns noch Moment, die Fragen, weil konnten wir ja nicht überall stellen. Guck mal, Patreon stellen, ne? patreon.com/Korpiger-Podcast, Korpiger mit.
Oi.
Richtig. Dort einerseits könnt ihr uns eben solche Fragen stellen. Für Mailbags rufen wir immer dazu auf. Es gibt extra Content. Und genau, das alles ist sozusagen unsere Gegenleistung für all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Unser Dank sozusagen. Und unser Dank wird natürlich auch verbalisiert. Danke, Freunde. Und solltet ihr uns einfach nur so abonnieren wollen, geht das natürlich auch. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Wobei, geht jetzt in Richtung YouTube, ne? Und ihr könnt uns folgen bei X, ihr könnt uns folgen bei Instagram. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, schaut ihr mal Patreon vorbei. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.